Lieben, danke für die Einladung. Eine Reihe von euch kenne ich ja, wahrscheinlich sogar sehr viele. Ich habe ja einige Male bei euch gepredigt, das erste Mal während der Corona-Zeit mit Psalm 23 durch die Krise. Und dann gab es verschiedene Themen. Und als ich das letzte Mal bei euch war, kam die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, die Gemeindefreizeit zu machen und im Juli dann nochmal einen Gemeindeabend oder Gemeindetag und eine Predigt. Sehr gerne, das passte auch in meinen Kalender ganz gut rein. Allerdings, was ich da noch nicht wusste, ist, dass ich jetzt gerade eine Woche in England sein würde. Ich komme also gerade erst zurück und bin jetzt kurz, also dadurch viel unterwegs. Aber das hat dann schon ganz gut gepasst. Ich wurde gefragt, was ich mir für ein Thema vorstellen konnte und könnte. Und dieses Thema wurde dann auch genommen. Und das Thema, was ich vorgeschlagen habe, war, worauf wir hoffen können. Worauf wir hoffen können. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das auch eure Einschätzung ist, dass wir in einer Zeit leben, in der unglaublich viele Menschen sehr hoffnungslos sind. Sehr. Und das Wort Hoffnung halte ich für ein ganz zentrales. Man merkt es ja auch, Pro Christ heißt mittlerweile Hoffnungsfestival. Steffen Kern, wenn ihr den kennt, hat eine Podcast-Reihe, die nennt er Hoffnungsmensch. Hoffnungsmenschen. Es gibt in Stuttgart das Hoffnungshaus, ein Haus, wo Prostituierte zwischendurch einen Kaffee trinken können und einfach ein Gespräch haben können von Christen, die da sind. Also Hoffnung ist einerseits ein Mangel in unserer Zeit und es ist andererseits ein Thema, was wir brauchen und was Christen auch entdecken. Und das ist auch gut so. Spannend ist, wenn man je nach Kontext sagt, naja, ich hoffe. Was denkst du, wird das gut? Livi, wie war deine Arbeit in Mathe? Konntest du es? Naja, ich hoffe. Da steckt jetzt erstmal nicht so viel Gewissheit drin. Ne? Steckt eher drin so, ich hoffe, dass nicht alles ganz falsch war. Ich hoffe, das haut irgendwie hin. Das allererste, was ich, bevor ich mich vorstelle, sonst noch was sage, ist, was ich in dieser Woche mir wünsche, dass deutlich wird, die Hoffnung, die Christen haben, ist keine vage Hoffnung, sondern eine Gewissheit. Es geht um eine Gewissheit. Worauf können wir uns verlassen? Worauf können wir hoffen? Heißt, worauf können wir uns verlassen? Was steht? Was wissen wir? Egal, wenn alles andere schwankt, was ist die Zusage, auf der wir bauen können? Ich war viele Jahre lang Pastor, 15 Jahre insgesamt, und in dieser Zeit habe ich eine Menge Leute beerdigt. Und das war mal ein Riesenunterschied. Es wird einen ganzen Eine Bibelarbeit wird auf das Thema Ewigkeit gehen. Heute nur so viel. Es ist ein Riesenunterschied, ob du jemanden beerdigst, von dem du hoffst, dass du ihn vielleicht wieder siehst, oder ob du jemanden beerdigst, von dem du weißt, dass du ihn wieder siehst, weil er Hoffnung hat, nämlich Hoffnung auf den lebendigen Gott. Es ist ein Riesenunterschied. Du merkst das, alles ist anders. Der Schmerz, die Trauer, aber dieses Wissen darum, da ist eine Hoffnung, die ist lebendig, die ist fest, die ist in Stein gemeißelt, auf die können wir uns stellen, auf der können wir stehen und die ist unglaublich viel wert. Und darum soll es mir gehen in dieser Woche und ich hoffe, dass es uns darum geht. Ich werde euch immer mal wieder mit einbeziehen, ab und zu dürft ihr mal einzeln was aufschreiben, ab und zu dürft ihr euch mal in kleine Gruppen zusammentun. Also ich werde nicht nur die ganze Zeit reden, sondern wir werden auch miteinander hoffentlich ins Gespräch kommen. Hoffentlich? Hoffentlich. Also, mein Name ist Uwe Heimowski, ich bin 60 Jahre alt, verheiratet mit Christine. Dieses Jahr haben wir unseren 30-jährigen Hochzeitstag einer Schweizerin aus dem schönen Adelboden, die ich bei meinem Zivildienst bei der Heilsarmee in Hamburg kennengelernt habe. Sie hat ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, ich dort den Zivildienst. Und in diesem Jahr sind wir 30 Jahre miteinander verheiratet. Wir haben 5 Kinder. 28, 26, 23, 21 und 15. Und die Älteste ist so alt, dass sie bei der Geburt der Jüngsten sogar mit dabei gewesen ist. Und es ist total interessant, die sind tatsächlich 13 Jahre auseinander, aber die telefonieren jede Woche. Die eine lebt in Karlsruhe, die andere lebt noch bei uns in Gera, in Thüringen. Und jede Woche, das hat die nicht ganz losgelassen, dieses Verbundensein, schon seit ihrer Geburt. Mädchen, Junge, nochmal 3 Mädchen. Ist immer ganz schön. Unser Sohn, der zweite, der hat dann jedes Mal gehofft. Haben jedenfalls die Leute gesagt, du hoffst doch bestimmt auf ein Brüderchen. Nein, ich hoffe auf ein Geschwisterchen. Aber natürlich wäre ein bisschen mehr Fußball auch nicht schlecht gewesen. Wir leben, wie gesagt, in Gera. Da war ich 15 Jahre lang Pastor. Und im Anschluss habe ich für die Evangelische Allianz gearbeitet als politischer Beauftragter. Da gibt es jetzt übrigens einen neuen. Johann Matthies ist berufen. Und ich bin richtig happy. Das ist ein ganz, ganz, ganz feiner Mann, ein gläubiger Mann, Mennonit, der ein Missionswerk leitet im ganzen Bereich um Russland, Ukraine, die ganzen ehemaligen Sowjetstaaten, Kasachstan und vieles andere, da kennt er sich aus, in Litauen und so. Ein richtig, richtig guter Mann, missionarisches Herz, dienendes Herz und politisch cleverer als alle denken. Promovierter Theologe, publiziert in Englisch, Deutsch und Russisch und so. Also wenn da ein Nachfolger kommt, der schlauer ist als man selber, das ist schon immer nicht ganz verkehrt. Also an dem habe ich viel Freude. 7 Jahre lang habe ich für die Evangelische Allianz gearbeitet und das hieß, einerseits in der Politik über christliche Werte zu reden, Politikern zu sagen, was ist für Christen wichtig. Und interessanterweise habe ich das letzte Mal, als ich hier in Rehe war, ein Seminar gemacht für den Arbeitskreis christlicher Mediziner, damals noch bei der Allianz. Und die haben gesagt, können wir nicht gemeinsam etwas machen? Uns ärgert dieses ganze Thema assistierter Suizid, wie das behandelt wird. Also Sterbehilfe. Da gibt es doch christliche Aspekte und das war ganz spannend. Also hier in Rehe ist eine Stellungnahme entstanden, die dann an den Bundestag gegangen ist, an den Gesundheitsminister Jens Spahn, die der auch gelesen hat. Die war dann auf der Seite des Websites, des Ministeriums auf der Website veröffentlicht, ist hier in Rehe entstanden. Also mal gucken so am Ende dieser Woche, welches Thema schicken wir dann hinterher nach Berlin? Das muss dann der Johann Matthies aber den Politikern bringen. Aber von dem her habe ich eine ganz tolle Erinnerung hier an diese Zeit in Rehe. Die 7 Jahre waren sehr erfüllend, waren sehr toll, wirklich in vielfacher Hinsicht. Die eine Seite, wie gesagt, christliche Werte in der Politik. Das andere ist, Christen zu ermutigen, übernehmt Verantwortung, betet. Ja, lasst euch nicht auseinandertreiben, wenn Gesellschaft sich spaltet, sondern bleibt beieinander. Das war so die zweite Seite, wirklich auch in die Christenheit zu wirken. Und ich habe das wirklich genossen, auch viele unterschiedliche Gemeinden zu erleben, viele unterschiedliche Prägungen und zu merken, also das Volk Gottes ist so vielfältig, das ist der Wahnsinn. Und in der Zeit hatte ich natürlich sehr, sehr viel mit dem Andi zu tun. Das ist schön, der ist ja, bist du eigentlich immer noch bei der Allianz engagiert? Ich weiß gar nicht. Ja, ne? Der war bei der Europäischen Allianz und im geschäftsführenden Vorstand der Evangelischen Allianz. Deswegen ist es auch immer schön, wenn ich mal nach Jettingen komme oder nach Rehe jetzt, dass ich den Andi dann gleich wieder treffe. Ja, so viel vielleicht zu mir. Eine letzte Station gibt es noch, die noch kurz. Vor 2 Jahren bin ich gewechselt zu einem christlichen Hilfswerk. Das heißt Tierfund Deutschland. Vielleicht erzähle ich bei einer anderen Gelegenheit noch die Geschichte dahinter. Das hatte mit gesundheitlichen Gründen zu tun und mit einigen anderen. Auf jeden Fall war es für mich dran, nochmal zu wechseln. Und Tierfund Deutschland ist ein Werk, das ist neu. Das gibt es seit 6 Jahren in Deutschland. Vorher war es hauptsächlich in England und in Australien. Mittlerweile gibt es in 9 verschiedenen Ländern und in 50 Ländern sind wir tätig. Das ist das Pendant zu Hilfe für Brüder in Deutschland. In den 60er Jahren, Ende der 60er und Anfang der 70er, hat sich ja weltweit ein Netzwerk gegründet, die sogenannte Losanna-Bewegung für Weltevangelisation. Und was viele nicht wissen, es hat sich parallel auch ein Netzwerk gegründet, dass die Allianzen weltweit gesagt haben, wir gründen Werke, um der Not in Afrika zu begegnen. Die etwas Älteren können sich an die Biafra-Kinder erinnern. Diese Kinder mit den dicken Bräuchen, den dünnen Ärmchen, Fliegen in den Augen. Das ging damals im Bürgerkrieg in Nigeria, ging es um die Welt. Und da haben dann die Christen aus Afrika, aus Lateinamerika gesagt, ihr westlichen Christen, lasst uns gemeinsam missionieren, das ist gut, aber bitte helft uns auch. Und dann hat sich in Deutschland als Allianzwerk Hilfe für Brüder gegründet. Es hat sich in USA World Relief USA gegründet als Allianzwerk und in England The Evangelical Alliance Relief Fund, TEAR, Tier wie die Träne, aber steht für The Evangelical Alliance Relief Fund, also der Hilfsfonds der Evangelischen Allianz, hat sich in England gegründet. Und dann vor 6 Jahren, will ich gar nicht alles erzählen, auf jeden Fall gab es Tierfund Deutschland, damals auch als Allianzwerk quasi neu gegründet. Und ich habe bei der allerersten Veranstaltung, nämlich einen Gottesdienst zum Start von Tierfund, die Predigt gehalten. Und als ich dann 3 Jahre später auf der Suche nach was Neuem war, haben die mich gefragt, ob ich dort geschäftsführender Vorstand werden möchte. Das mache ich jetzt seit 2 Jahren und wirklich sehr gerne. Ich werde immer wieder auch Beispiele einfließen lassen von Tierfund, ihr werdet das merken, weil es einfach so inspirierend ist, Andi, du kommst auch rum weltweit. Ne? Es ist so unfassbar inspirierend, Menschen an anderen Teilen des Globus zu sehen, die so viel Hoffnung haben. Ich war gerade in England, die Programmleiterin für Tierfund International ist eine Inderin und die kam gerade wieder aus dem Südsudan. Und jemand hat sie gefragt, was hat dich denn da im Südsudan am meisten beeindruckt? Also ich war in einem Flüchtlingscamp mit 1 Million Flüchtlingen aus dem Sudan. Dort ist Polio ausgebrochen und die ganze Impfkampagne wurde finanziert über die USA und die haben ihr Geld gestrichen. Das heißt, diese Kinder können nicht mehr geimpft werden gegen Polio. Und sie hat Eltern besucht. Und ganz viele von denen hat sie im Gottesdienst getroffen, war bei Gebetszeiten. Und sie haben sie angestrahlt und gesagt, ihr müsstet doch komplett verzweifelt sein. Nein, wir werden nicht verzweifeln. Und dann hat sie Englisch zitiert, "Cause we have hope." Weil wir Hoffnung haben. Der lebendige Gott wird uns nicht im Stich lassen. Das ist eine unglaubliche Kraft, die man mitbringen kann aus solchen Umständen. Und ich muss ehrlich sagen, ich genieße das und deswegen werde ich auch mal wieder Beispiele davon einbringen. Wer sich für Tierfund interessiert, ganz hinten am Ende gibt es Informationsmaterial, das könnt ihr gerne angucken. Das ist auch eine Liste, wer unseren Newsletter abonnieren möchte, guckt euch das einfach an. Daneben ist auch ein Büchertisch. Ihr wisst das, als ich bei euch war, ich schreibe ja gelegentlich Bücher. Guckt euch die an, die Tage, die stehen da hinten. Und das ist eine kleine, schöne Kalebasse mit so herrlichen Perlen, die ich in Afrika geschenkt bekommen habe. Einfach das Geld in diese Schale legen. Ja, soweit zu mir. Ich freue mich, dass ich hier mit euch sein kann. Möchte mich entschuldigen, wenn ich nicht bei jeder Freizeitaktivität dabei bin. Also so ein bisschen mache ich zwischendurch Urlaub. Ja? Ich packe meine Nordic Walking Stöcke aus oder gehe mal einen Tag in die Sauna oder so. Einfach nicht, dass ihr mich dann zu sehr vermisst jenseits der Bibelarbeit. Ich gehe nicht verschollen, aber ich ruhe mich ein bisschen aus zwischendurch. Worauf können wir hoffen? Worauf können wir hoffen? Der allererste Teil heute Abend soll heißen, wir können hoffen erstens auf Gott selbst. Auf Gott selbst. Schlag mal bitte mit mir den Römerbrief auf, Kapitel 15, Vers 13. Römerbrief, Kapitel 15, Vers 13. Ich lese nach der Luther-Übersetzung und meine Bibel ist, glaube ich, 1984, auf jeden Fall Luther. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich lese das nochmal. Das ist ein Zusammenhang übrigens, das ganze Kapitel 15, wo es darum geht, dass die Schwachen die Starken annehmen sollen, dass wir einander einnehmen sollen, wie Christus es angenommen hat. Und dieses ganze Füreinander-Dasein mündet dann in diesem wunderbaren Satz, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung, der Gott der Hoffnung. Was wir hier so als Genitiv übersetzen, ist eigentlich ein Namenszusatz. Ja? Jesus der Christus. Ist ja kein Name. Jesus Christus ist ja kein Name, sondern Jesus müsste heißen Ben Josef eigentlich. Das wäre der Name in seiner Zeit. Aber er wird Christus genannt. Und hier gibt es genauso einen Zusatz sozusagen zum Namen, nämlich zum Namen Gottes. Der Gott der Hoffnung. Es ist schon was ganz Besonderes, dass Paulus vom Gott als einem Gott der Hoffnung spricht. Das ist ein Wesenszug Gottes. Das gehört zu ihm. Das macht ihn aus. Gott der Hoffnung. Jetzt dürft ihr mal für 2-3 Minuten mal jeder für sich ganz kurz mal kurz überlegen und dann würde ich das gerne mal sammeln. Was fällt euch noch ein? Welche Gottesnamen oder welche Begriffe, die man direkt an Gott dranhängen kann, gehören zu Gott? Wenn hier gesagt ist, er ist ein Gott der Hoffnung, was wissen wir noch aus der Bibel? Was wird dort gesagt über Gott? Ganz direkt über Gott. Nicht über die Wirkungen, sondern über das Wesen Gottes. Hier ist ein Wesenszug Gottes beschrieben. Er ist ein Gott der Hoffnung. Welche Wesenszüge kennen wir noch? Nehmt ein Stück Papier, schreibt es euch auf oder denkt drüber nach. Nehmt euch einfach mal einen kleinen Moment. Ich bin mal gespannt, was da zusammenkommt. Ich bin mal gespannt, was kommt zusammen. Gott ist ein Gott der oder Gottes, was macht das Wesen Gottes aus? Wie wird er uns vorgestellt? Der Gütige und der Treue. Der Liebe. Barmherzigkeit. Frieden. Wie bitte? Gerechtigkeit. Gnade. Der Hoffnung, ja. Der allmächtige Gott, das ist dann schon wieder so ein Wesenszug. Da wird er nicht explizit so genannt, ne? Das wissen wir von ihm. Genau. Die anderen, ihr habt ganz viel aufgesetzt, das heißt wirklich tatsächlich auch, der Gott der Barmherzigkeit, der Gott der Liebe, der Gott der Gnade. Kommt an verschiedenen Stellen so vor, ne? Aber Allmacht ist natürlich ein Wesenszug Gottes, ja. Der Friedefürst. Der Gott, der sieht, geduldig, Gott der Geduld, der Versorger, der Tröster, der Fürsprecher, wie bitte? Der Alleskönner. Übrigens, Tröster und Fürsprecher ist dasselbe Wort, ne? Ist eine Übersetzung, Parakletos, wird mal als Fürsprecher, mal als Tröster übersetzt. Sorry, ich habe der Fels, der Sieger, das A und das O, Gott der Kraft, der König, der Gott des Opfers, habe ich das richtig verstanden? Ach so, das Opfer, okay. Das Licht, Gott der Besonnenheit, habe ich während der Corona-Zeit, war das mein Lieblingsherr ist Gott, ja, Gott der Besonnenheit. Wie bitte? Ewig Vater, die Wahrheit, der einzige Gott. Unwandelbar. Der Höchste. Der Ewige. Der Versorger. Das Brot. Die Treue, Freude, Entschuldigung. Leider nicht verstanden. Die Auferstehung. Das lebendige Wasser. Die Tür. Okay, ich glaube, wahrscheinlich habt ihr noch mehr, vielleicht habt ihr noch mehr. Aber wenn jetzt nur ein Fünftel von dem, was wir gerade gesagt haben, stimmen würde, dann würde man doch sagen, also wenn das wahr ist, haben wir guten Grund zur Hoffnung, oder? Also, und mir hilft das immer mal wieder, mir zu vergegenwärtigen, welche Namen Gott eigentlich hat. Jesus, die Ich-Bin-Worte, die haben wir zum Teil aufgezählt. Wir hatten jetzt zum Teil diese althebräischen Begriffe, ne? Der Gott, der mich sieht, oder andere hatten wir da drin. Also es lohnt sich tatsächlich, mit den Namen Gottes mal so ein bisschen immer mal wieder sich die vor Augen zu halten, weil das Wahnsinn ist. Darin spiegelt sich das Wesen Gottes. Das Wesen Gottes. Und es ist sehr spannend, dass Gott ja auch zu uns sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also der Name, das ist der Wesenskern, ich kenne dich. Ich weiß, wie du heißt. Ich habe das nicht vergessen. Ich meine genau dich. Ja, auch wenn in meiner Generation wegen Uwe Seeler irgendwie alle 1964 Geborenen, jeder Zweite hieß Uwe, aber Gott weiß genau welcher. Ja, der kennt das genau. Und so, je mehr wir über den Namen Gottes wissen, je mehr wir über das Wesen Gottes verstehen, desto stärker ist die Hoffnung. Ich möchte jetzt heute Abend mal drei davon durchbuchstabieren. Das erste, Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und daraus ergibt sich etwas, nämlich Hoffnung entsteht aus der Vergangenheit. Hoffnung entsteht aus der Vergangenheit. Oder nochmal anders gesagt, Gott ist ein Gott der Geschichte. So wie Gott mit Abraham Geschichte geschrieben hat, als er ihn aus Ur in Chaldea berufen hat und dann mit ihm einen langen Weg gegangen ist. Durch viele Umstände, durch Schwierigkeiten, durch Jahrzehnte hat er doch mit ihm Geschichte geschrieben. Und genauso mit Isaak, mit Jakob, mit Josef, mit David, mit unterschiedlichen. Gott hat immer wieder Geschichte geschrieben. Und wenn wir das wissen, wenn wir einen Blick zurückwerfen und überlegen, wo hat Gott überall Geschichte geschrieben, dann kann uns das helfen für die Zeit, in der wir jeweils gerade stecken. Weil man immer wieder das Gefühl hat, die eigene geschichtliche Situation ist die gefährlichste überhaupt. Wahrscheinlich habt ihr schon mal von diesem berühmten Zitat von Karl Barth gehört, der an seinen Freund Emil Brunner in der Nacht, bevor er gestorben ist, einen Brief geschrieben hat. Und da stand, nur nicht die Ohren hängen lassen, es wird regiert. Nicht nur in Moskau und in Washington und in Peking, sondern überall. Und zwar wird regiert vom Himmel her. Der lebendige Gott regiert vom Himmel her. Das hat er geschrieben in der sogenannten Korea-Krise. Wer nicht so geschichtlich sich auskennt, Korea direkt vor den USA, ja, 70 Seemeilen entfernt von den USA, war von den Russen als kommunistisches Land mit Atombomben ausgestattet worden. 70 Seemeilen entfernt. Und die Amerikaner haben wirklich überlegt, ob sie einen Präventivschlag machen und Kuba auslöschen, was dazu geführt hätte, es hätte einen dritten Weltkrieg gegeben, und zwar mit Atombomben. Die Angst, die damals war, die ist mit der Angst, die wir heute haben, angesichts der Ukraine nicht zu vergleichen. Die war noch viel, viel, viel schlimmer. Die Leute hatten den Zweiten Weltkrieg 17, 18 Jahre vorher erlebt. Sie hatten erlebt Hiroshima, Nagasaki, dass Atombomben ausgelöscht wurden. Jetzt war das real. Und in dieser geschichtlichen Situation schreibt Karl Barth, es wird regiert. Und zwar nicht nur in Washington, Peking und Moskau. Sondern der lebendige Gott hat schon immer Geschichte geschrieben. Für das Volk Israel war es vollkommen aussichtslos, aus Ägypten zu fliehen. Dafür gab es keinen realen Anlass. Wie sollte das zu schaffen sein? Wie sollten die das Rote Meer durchqueren? Wie sollte das gehen? Das größte Heer der Welt hat sie versklavt. Der Pharao war launisch, der hat jeden Tag sich eine neue Steuergesetze ausgedacht. Oder so. Also auf jeden Fall war das halt einer dieser Herrscher, die jeden Tag irgendwas anders machten. Mal hat er zugestimmt, dann hat er wieder zurückgenommen. Also boah, solche Charaktere gab es schon lange in der Politik. Und dann tut Gott ein Wunder, das Volk geht durch das Rote Meer. Ja, eine wahnsinnige Geschichte beginnt. Aber in dem Moment wirkte das völlig aussichtslos. Aber Gott hat Wege geschaffen. Wenn wir an unsere deutsche Geschichte denken, das Büro der Evangelischen Allianz in Berlin ist direkt am ehemaligen Todesstreifen zwischen Ost- und West-Berlin. Dort ist es gebaut. Also 50 Meter entfernt war die Mauer und nochmal 50 Meter entfernt war der Plattenbau, in dem Mielke und Co. und solche Leute gewohnt haben. Und dazwischen war der Todesstreifen. Und jetzt hat die Evangelische Allianz da ein Büro. Ich habe mal jemanden in meinem Büro in Berlin empfangen, der kam aus Indien. Der hat mir erzählt, er hat als junger Mann, als Student, knapp 20, war er mal zu Besuch in Berlin und er hat von der Westseite der Mauer rüber gebetet, dass die Mauer fallen sollte. Und dann ist er ins Ostding und hat von der anderen Seite rüber gebetet. Und jetzt stand er hier mit über 60, 40 Jahre später und sagt, und jetzt ist hier, wo die Minen waren, wo die Granaten waren, hat die Evangelische Allianz, haben die Christen ein Büro, wo man früher sein Leben verloren hätte? Was hat Gott für ein Wunder getan? Und woher kommt denn dieses Wunder? Aus der Nikolaikirche, aus den Gebeten, aus vielen anderen Gebetsbewegungen. Helmut Kohl, mag man politisch einordnen, wie man will, der hat gesagt, ich bete jeden Tag für die Wiedervereinigung. Wenn wir das nehmen, wenn wir die Tore, wenn wir die Mauern von Jericho nehmen und ich weiß nicht, was wir alles nehmen können. Es hat keinen dritten Weltkrieg gegeben in Korea. Gott war immer treu. Abraham, mit Isaak, mit Jakob und mit Generationen danach. Jeremia, alles ist zerstört, alles ist vertrieben, das Volk ist in Babylon. Und dann kam sie wieder. 70 nach Christus, alles zerstört, alles vertrieben und dann von den Nazis fast ermordet, dieses Volk, und dann kriegen sie ihr eigenes Land zurück. Es wird auch jetzt nicht einfach Schluss sein dort, weil Gott treu ist. Ein Blick in die Geschichte, und das ist ganz wichtig, lehrt uns zu hoffen. Jeder, der in seiner jeweiligen Lebenssituation steckt, der empfindet das als das Schlimmste, was es gibt. Ja, die letzte Generation hat sich jetzt ja umbenannt, die hießen ja bis vor kurzem noch letzte Generation, jetzt heißen sie irgendwie neue Generation. Aber dieses Gefühl, ja, wir sind die Letzten, uns geht nicht weiter. Nein, die Geschichte hat gelehrt, es gibt immer wieder Lösungen. Meine Generation, wir haben vom Ozonloch noch gesprochen, das ist fast zu, weil die Menschheit natürlich auch was gelernt hat und auch FCKW dann verboten und so weiter. Aber damals hat man gedacht, es wird hier alles sich aufheizen und so weiter. Gott ist ein Gott der Geschichte und aus der Geschichte können wir lernen, Gott schafft immer wieder Lösungen, an die man gar nicht, die man sich gar nicht vorstellen kann, die gar nicht denkbar sind. Und ich finde es so wichtig, dass man das weiß, gerade für die jungen Leute, für die jüngeren Leute, sich auch mit der Geschichte zu befassen, was da alles möglich war. Was haben meine Elterngeneration für Dinge erlebt? Meine Mutter zu Fuß aus Litauen, ja, ein kleines Nachthemd angehabt im Winter, 9 Jahre alt. Die haben sich die Füße aufgeweicht, aufgewärmt in Kuhfladen. Die waren froh, wenn sie einen Kuhfladen gesehen haben, weil sonst ist alles war zerfroren, es war so kalt. Die ersten Pellkartoffeln, die sie irgendwann gegessen haben, nachdem sie lange nur Kräuter gegessen haben, zum ersten Mal Pellkartoffeln, wieder was Warmes zu essen. Die haben ein Leid erlebt. Und was haben die gemacht? Die haben diese Bundesrepublik aufgebaut. Wahnsinn. Wenn die das konnten, können wir das auch. Und die Brüder und Schwestern in der Ukraine, die werden das auch wieder können. Der Gott der Geschichte. Und es ist so wichtig, dass wir diese Geschichte nicht vergessen, was es alles schon an Bösem gab, was eine gefallene Schöpfung gab, ist. Was es aber auch für eine Treue Gottes gibt mit seinen Menschen. Wieder und wieder und wieder entsteht Hoffnung in Situationen, wo man denken kann, wow, eigentlich doch nicht. Doch, doch. Lass uns den Alten zuhören, solange wir ihre Geschichten noch haben. Lass uns das verstehen. Das gibt uns Hoffnung. Ja? Hoffnung entsteht aus der Geschichte, aus einem Blick aus der Vergangenheit. Gott hat so viele Jahre schon gezeigt, dass er treu ist. Das zweite, der zweite Begriff, jemand von euch hat den vorhin gesagt. Gott ist das A und das O. Jesus sagt von sich, ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega, das A und das O. Und was bedeutet das denn? Das bedeutet, Hoffnung weiß um die Zukunft. Das A und das O bedeutet, ich habe nicht nur das erste Wort gesprochen, ich war nicht nur am Anfang da, ich habe nicht nur gesagt, es werde, und das Wort war da schon dabei, Christus war schon dabei bei dieser Schöpfung, sondern ich werde auch das letzte Wort haben. Das letzte Wort in dieser Welt wird kein anderer haben als Gott selbst. Kein anderer. Und wir lesen bei Jesaja, und wir brauchen jetzt gar nicht über die Theorien diskutieren, kommt das tausendjährige Reich erst und dann die Entrückung, oder das weiß sowieso keiner so genau. Was wir aber wissen ist, ganz am Ende wird Frieden sein. Und dieses letzte Wort wird Christus sprechen. Er ist das A und das O. Der Erste und der Letzte. Und der Blick in die Vergangenheit lehrt uns auch den Blick in die Zukunft. Da wird ein gutes Ende sein. Kipppunkte hin, Kriege her. Die Beschreibung aus der Bibel, dass es Kriege und Kriegsgeschrei gibt und dass manches schwieriger wird. Aber das letzte Wort hat Gott. Das letzte Wort hat Gott. Er wird dafür sorgen, dass Gerechtigkeit ist. Und was das bedeutet für Menschen, die wirklich um ihr Leben bangen, bei denen aktuell eine Polio-Pandemie ausbricht im Flüchtlingslager oder die nicht wissen, ob ihre Männer vom Schlachtfeld zurückkommen. Was das für die bedeutet, können wir gar nicht ermessen. Noch so viel mehr als für uns. Die Menschen in Not sind häufig weniger verzweifelt, so verrückt das klingt, weil sie wissen, wenn Gott das letzte Wort hat, dann können wir hoffen, trotz allem. Da kommt noch was. Und nicht irgendwas. Da wird es nicht nur immer schlimmer, sondern da wird er am Ende der Zeiten das letzte Wort haben. Er ist das A, er hat Ja gesagt, er wird auch der Letzte sein. An einem dieser Tage geht es noch um Treue, was das heißt, wie Gottes Treue aussieht, werde ich jetzt nicht vertiefen. Aber für jetzt und für heute, Gott ist das A und das O. Es ist eine so unglaubliche Zusage. 2020 hatte ich einen Herzinfarkt. Für mich ziemlich aus dem Nix. Im Nachhinein hätte man die Symptome auch schon ein bisschen früher erkennen können. Und dann lag ich in der Klinik und zu mir kam eine Psychologin und die hat gesagt, Herr Heimowski, es kann gut sein, dass Sie jetzt in den nächsten Tagen richtig Panikattacken kriegen und dass neben dem Herzinfarkt, dass Sie Angst mitbekommen. Auch Christen kennen sowas. Ja, durch die Angst kommt ja von Enge und das Herz bedeutet, dass man schlecht atmen kann und durch diese Enge Angstzustände. Ich hatte die tatsächlich nicht einen einzigen Tag. Das empfinde ich als eine riesengroße Gnade, als ein riesengroßes Geschenk. Aber es hatte damit zu tun, dass ich für mich zutiefst wusste, wenn jetzt Schluss ist, dann hat dieses Leben mir trotzdem so viel mehr geschenkt, als ich je erwartet hätte. Ich war suchtkrank mit 22 und habe mich bekehrt aus einer völlig kaputten Familie, völliges Chaos. Meine Schwester Prostituierte, mein Bruder im Gefängnis, der andere Bruder hat sich das Leben genommen in seiner Drogensucht. Mein Vater war Alkoholiker, Mutter war psychisch krank durch die traumatisierte Fluchtgeschichte. Eine absolute Chaosfamilie. Ich selber war spielsüchtig, wirklich Chaos. Und dann kam Jesus in mein Leben und hat angefangen, die Dinge umzukrempeln. Ich habe dann eine Reha-Therapie gemacht, ich habe dann eine Ausbildung gemacht und ein Studium und ganz vieles. Aber als ich dort lag, Dezember 2020, habe ich gedacht, wenn jetzt Schluss ist, und ich habe eine Frau und 5 Kinder und die Ehe hat gehalten. Das ist so viel mehr, als ich mir je erträumt hätte. So viel mehr. Gott, du darfst das letzte Wort haben, wenn du es haben willst. Und gleichzeitig dachte ich, oh, ich könnte schon auch noch ein bisschen. Ich hätte schon noch Lust. Ja, da kam der Kardiologe und sagte, was haben Sie denn noch so für Träume? Und ich sagte, ja, mein Traum wäre, ich würde meinen jüngsten Enkel gerne begrüßen. Sagt er, ja, ist doch Pandemie, der darf Sie doch nicht besuchen. Sagt er, nee, Sie verstehen mich falsch, ich würde den gerne im Leben begrüßen. Als Ihre Tochter schwanger. Sag ich, nee, meine Jüngste ist jetzt 12, die hat noch 30 Jahre, wo sie vielleicht schwanger sein könnte. Und den jüngsten Enkel, den würde ich gerne dann irgendwann begrüßen. Von mir aus auch in 30 Jahren. Sagt er, naja, Sie haben ja noch Ziele, dann kann es ja gut weitergehen. Und wenn ich verstanden habe, dass Jesus das A und das O ist, dann darf etwas zu Ende gehen, dann darf es aber auch fröhlich weitergehen. Beides. Beides hängt ganz eng zusammen. Wenn er das erste Wort hatte, wenn er hineingreift, dann wird er auch derjenige sein, der zu einem guten Zeitpunkt das letzte Wort spricht. Und bis dahin möchte ich ihm gerne folgen und gerne für ihn da sein, aber er darf das erste und das letzte Wort sprechen, auch in meinem Leben. Dann hätte er in meinem Leben nicht das erste gesprochen, hätte es all die anderen ja gar nicht gegeben. Und jeder Tag ist einfach ein Geschenk. Das wird dir vielleicht bei so einer Geschichte bewusster, aber das ist ja bei jeder anderen Geschichte nicht anders. Gilt ja für jede einzelne Lebensgeschichte, dass jeder Tag ein Geschenk ist. Und er hat es begonnen. Die Bibel sagt, er wird es vollenden. Er wird das letzte Wort haben. Persönlich, aber auch mit dieser Menschheit und mit dieser Welt. Der Gott der Hoffnung ist der Gott der Geschichte. Aus der Vergangenheit Abrahams, Isaaks und Jakobs, Geschichte Israels. Und er ist der Gott der Zukunft. Das A und das O. Und noch ein dritter Gedanke. Das erste war vergangenheitsbezogen, das zweite Zukunfts- und das dritte Gegenwart. Hoffnung lebt in der Gegenwart. Sie speist sich aus der Vergangenheit und der Geschichte. Sie speist sich aus dem Wissen um die vollendete Zukunft, plusquamperfekt Gottes, dass da irgendwann kommt. Er wird die Zukunft vollenden, aber sie wird konkret in der Gegenwart. Und das feiern wir übrigens an Pfingsten, nichts anderes. Und der Text, den ich vorhin gelesen habe, der sagt das auch nochmal explizit. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes, die Person Gottes, der Tröster, der Fürsprecher. Wir haben die verschiedenen Begriffe für den Heiligen Geist vorhin schon gehört. Die Attribute, die mit ihm verbunden sind. Der Fruchtbringer, könnte man auch sagen, der ganz viel hervorbringt. Aber er ist derjenige, der in uns diese Hoffnung stiften möchte. Deswegen, Hoffnung können wir nicht produzieren, Hoffnung können wir nicht machen. Auch Christen sind manchmal hoffnungslos, auch Christen sind manchmal verzweifelt, auch Christen wissen manchmal nicht, was gerade ist. Aber wir können uns erinnern an das, was Gott getan hat, und wir können wissen, dass er das letzte Wort hat. Und in der Zwischenzeit können wir wieder und wieder beten, Gott, erfülle mich mit deinem Geist, dass ich Hoffnung bekomme und Frieden und Freude. Schenk mir das. Wirke hinein. Gott ist ein Gott, der nicht einfach nur mal am Anfang und dann am Ende was gemacht hat, sondern er ist ein Gott, der hier in der Mitte unter uns lebt, der hier Menschen begegnen kann. Wieder neu und wieder neu. Der Licht anmachen kann in der Dunkelheit. Der Frieden stiften kann, der Hoffnung schenken kann. Und wie wunderbar Gott das tun kann, davon möchte ich euch gerne noch zwei Geschichten erzählen. Mein wirklich guter Freund Johann Mattis, mein Nachfolger, den ich vorhin schon erwähnt habe, der hat vor einiger Zeit in Bad Blankenburg, ich durfte ihn anmoderieren, einen Vortrag gehalten über den Krieg in der Ukraine und was ihm da Hoffnung schenkt. Und da hat er mir vorher ein Video geschickt. Er ist Mennonit. Wer sich ein bisschen auskennt, Mennoniten greifen nicht zur Waffe, sind quasi alle traditionelle Kriegsdienstverweigerer. Und dann hat er mir ein Video geschickt von einem Pastorenkollegen aus der Ukraine, der sich freiwillig zum Militärdienst gemeldet hat als Mennonit, aber gesagt hat, ich kann halt keine Waffe nehmen. Ich kann gerne als Sanitäter arbeiten oder ich kann was machen. Aber was ich mir am allerliebsten würde, ich würde gerne mit an die Front, da wo es richtig kracht, und einfach als Pastor dort sein. Und dann hat er mir ein Lied geschickt, wo dieser Mann, umgeben mit Soldaten, schmutzige Gesichter, Ruß an den Händen, ja, gerade die Gewehre haben noch halb geraucht, saßen ja an dem Tisch, wirklich die Klamotten dreckig und die Männer ausgezerrt. Und er saß mit seiner Gitarre und spielte ein Lobpreislied. Mir dieses Video geschickt, direkt von der Front, mit diesem Lobpreislied. Und dann sagt er mir, am Ende von diesem Lied haben sich drei seiner Kameraden für Jesus entschieden. Weil sie so viel Hoffnung gespürt haben. Gott ist auch ein Gott der Gegenwart. Gott kann gegenwärtig sein, selbst dort. Wenn es Menschen gibt, die sagen, ich höre auf dich her und ich gehe diese Hoffnung ausbreiten. Ich mache mich auf den Weg. Ein zweites Beispiel. Ich habe im Februar in Addis Abeba in Äthiopien einen Mann getroffen, mit einer dunklen Brille, blind von Kindheit an. Dieser Mann leitet die gesamte äthiopische Inklusionsarbeit an Schulen, Kirchen, staatlichen Dingen und so weiter, um für Menschen mit Behinderungen sich einzusetzen. Der Gesamtverantwortliche. Dem Fall Tierfund verantwortet das, ist bei Tierfund angestellt, aber er macht das nicht nur für Tierfund, sondern er braucht ja einen Anstellungsträger sozusagen. Dann hat er seine Geschichte erzählt. Blind geboren, keine Schule für Blinde da, und dann gab es schwedische Missionare, wo sein Vater ihn hingeschickt hat. Vater konnte sich das kaum leisten, das Schulgeld. So hat überlegt, sich in Äthiopien im Bürgerkrieg an die Front versetzen zu lassen. Falls er da ums Leben kommt, dann würde die Schule für den Sohn bezahlt werden, weil der Sohn dann ja ein Waisenkind ist, und das hat der Staat dann bezahlt. Und als der Chef von ihm hörte, dass er freiwillig an die Front will, hat er gefragt, warum, und dann hat er ihm von seinem Sohn erzählt, und er hat gesagt, kriegst von mir eine Gehaltserhöhung, dass du dir das Schulgeld so leisten kannst. Dann konnte er diese Schulausbildung machen. Mit 16 Jahren haben ihn Freunde eingeladen in eine Pfingstgemeinde. Und in dieser Pfingstgemeinde, war traditionell orthodox, äthiopisch, aber ohne Glaubensbezug persönlich. Und in dieser Pfingstgemeinde war ein Heilungsevangelist zu Gast. Ein Riesenzelt, ein Riesen-Heilungsgottesdienst. Und der Heilungsevangelist erzählt die Geschichte von Bartimäus, dem Blinden. Und sagt am Ende, Gott möchte heute Blinde heilen. Und der Sisai 16, ja, so denkt natürlich, oh, wenn Gott das tun kann, wenn Jesus das tun kann, dann möchte ich das erleben. Steht ganz hinten im Zelt, wo er sitzt da mit seinem Assistenten, da steht er auf und lässt sich da durch den Gang führen. Und plötzlich sagt er, trifft mich wie ein Blitz die Stimme Gottes. Und Gott sagt zu mir, Sisai, your blindness is a God-given design. I made you how you are. This is not a sickness. It's your personality, your identity, and it will be your calling. Sisai, dass du blind bist, war kein Zufall. Ich habe dich so geschaffen. Du bist nicht krank, sondern ich werde dich, so wie du bist, gebrauchen. Deine Blindheit ist deine Berufung. Was macht dieser Sisai? Der geht nach vorne zu dem Heilungsevangelisten und sagt, kannst du mich bitte für meinen Dienst als Blinder segnen? Gott hat mir gerade gesagt, dass er mich so gebrauchen möchte. Und der ist völlig überrumpelt, betet für ihn, segnet ihn. Der Sisai macht eine Ausbildung, studiert Geschichte, wird Lehrer, heiratet, hat 2 Kinder und dann irgendwann, weil er den Kollegen geholfen hat, wenn es um Fragen ging, ja du als Blinder, was brauchen denn die anderen Blinden, haben sie angefangen über Inklusion zu sprechen und heute verantwortet er Programme zum Thema, wie kann man mit Technik umgehen, damit blinde Menschen besser unterrichtet werden können, was brauchen wir für Türgrößen, damit Kinder mit Rollstühlen rein können und so weiter. Also er leitet diesen gesamten Bereich für Kirchen, Schulen, Institutionen. Warum? Weil der lebendige Gott ihm begegnet ist. Und er sagte, danach hat es viele Zweifel. Ich wusste nicht, schaffe ich mein Studium? Ich wusste nicht, heiratet mich jene Frau? Er sagte, eine total verrückte Sache, könnt ihr euch Sehende gar nicht vorstellen. Ich wusste ja gar nicht, ob ich einigermaßen attraktiv aussehe. Vielleicht bin ich ja potthässlich. Ich sehe das ja nicht. Wer wird mich denn nehmen? Und hat erzählt von Tiefen und von Zweifeln und von Schwierigkeiten und sagt, aber Gott war immer treu. Das, was er mir zugesagt hat, das ist geblieben. Das hat mich getragen und er hat sein Wort wahrgemacht. Er sagt, ich kann mich drauf verlassen. Wenn wir das mal alles zusammennehmen, was ich jetzt heute Abend gesagt habe, warum sagt Gott, er ist ein Gott der Hoffnung? Warum sagt Paulus von Gott, er ist ein Gott der Hoffnung? Weil wir das sehen können in der Geschichte. Weil die finstersten Stunden der Menschheit nie das letzte Wort hatten. Und weil wir nach vorne schauen können und wissen, auch nach uns wird es so bleiben, weil Gott wird das letzte Wort haben. Er ist das A und das O. Und weil dazwischen der Heilige Geist in uns diese Hoffnung wieder und wieder anzünden kann. Und so wie er Sisai begegnet ist, wie er mir begegnet ist, so kann er jedem Menschen begegnen. Individuell, persönlich, unterschiedlich. Man muss sich diese Absurdität mal vorstellen, dass der seine Berufung als Blinder in einem Heilungsgottesdienst der Pfingstgemeinde erfährt. Und das ist ja keine Kritik an der Pfingstgemeinde, weil wenn er nicht dort gewesen wäre und vorgegangen wäre, hätte das ja gar nicht erlebt. Ist ja auch noch das Verrückte dabei. Also Gott findet Wege ganz eigen und er kann das. Und wenn ich gerade, wie zu Hause, meine Tochter hat ihr Studium abgebrochen, da geht es psychisch gerade nicht gut, ist gerade nicht schön. Und kennt ihr wahrscheinlich, alle, die Eltern sind oder Großeltern, kennen solche Situationen. Aber ich weiß zutiefst, dass Gott ihr begegnen kann. Das weiß ich. hundertprozentig. Und meine Hoffnung speist sich nicht daraus, wird schon immer noch irgendwie gut gehen, hätte schon immer gut gegangen, ne, wie die Kölner sagen. Nee, sie speist sich aus dem lebendigen Gott. Und das ist meine Hoffnung für diese Woche, dass wir am Ende der Woche, auch im Austausch, auch im Miteinander, im Reden, im Hören auf Gottes Wort, im Singen, nach Hause gehen können und sagen, jawohl, diese Hoffnung auf den lebendigen Gott, die ist ganz neu in mir angezündet.